Fremde Heimat. Migration weltweit. Überall zu Hause oder nirgends. Zwischen den Welten. Eine Sendung von Dirk Asendorf.
Samstagvormittag auf dem Weser-Flohmarkt in Bremen. Berge von Altkleidern, abgegriffenes Spielzeug, knallbunte Handyschalen. Und dann ein Stand mit indischen Duftölen, abgefüllt in üppig verzierte Fläschchen. Daneben Kräuter und Seife in Marmeladengläsern. Hinter dem hübsch dekorierten Tapeziertisch steht Ismail in einem wallenden weißen Bubu.
Wenn man auf Flohmarkt kommt, sieht man ja fast das gleiche Wahl, überall das gleiche. Ne? Und die Aufsteller, die ärgern sich ja, dass jede zweite das gleiche Sachen hat, um zu verkaufen. Und ich habe mich lange Zeit überlegt, was kann ich denn machen? Dann habe ich mal für diese Sachen entschieden. Diese Flakons, wenn die Leute so vorbeigehen, die gucken, wie schön, im Urlaub, Erinnerungen und so weiter, dann kommen die ja vorbei und gucken und danach fangen wir an, mit denen zu reden und dann werden immer wieder interessanter.
Kein Problem.
Seine Öle ordert Ismail en gros in Südindien. Die Flakons in Ägypten, der Kunde, der um einen Duftstein mit ihm feilscht, kommt aus der Türkei. Und Ismail selbst lebt im Sommer in Bremen und im Winter in Ghana. So wie die Waren reisen auch die Menschen um die Welt. Viele wandern auf Dauer aus und ein, doch immer häufiger versuchen sie so wie Ismail den Spagat. Einen Fuß setzen sie in die neue, mit dem anderen bleiben sie in der alten Heimat.
Wissenschaftlich wird sowas verhandelt unter solchen Stichworten wie Pendelmigration oder das andere beliebte Stichwort ist hier transnationale Migration.
Der Soziologe Michael Bommes hat versucht, das Leben zwischen den Welten zu erforschen und ist dabei schon gleich zu Beginn auf ein Problem gestoßen. Die Begriffe beschreiben ein Phänomen, das kaum einzugrenzen und statistisch zu messen ist. Das Spektrum reicht vom Studenten über den Schwarzarbeiter im Bauhandwerk oder die Saisonhilfe in Spargelernte und Weinlese bis hin zur hochqualifizierten Computerexpertin mit Zeitvertrag.
Das liegt ein bisschen in der Natur der Sache, dass das nicht so einfach ist, das quantitativ zu erfassen. Gerade bei diesen Pendelmigrationen ist es ja so, dass die Betreffenden häufig auf der Grundlage von Touristenvisa oder der bereits bestehenden Freizügigkeit wandern. Dann gibt es eine ganze Reihe, die also hier hinkommen, sich keineswegs da, wo sie wegwandern, abmelden und auch nicht da anmelden, wo sie hinwandern. Also die Größenordnungen sind relativ schwer einzuschätzen. Migration hat sich diversifiziert, so wie sich gewissermaßen auch die Gesellschaft diversifiziert.
Wer sich im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zur Auswanderung entschloss, tat das in der Regel für den Rest des Lebens. Viel zu aufwendig war die Reise in die neue Welt. Um 1850 kostete die 6- bis 12-wöchige Überfahrt im Segelschiff den Jahreslohn eines Bauern. Heute gibt es für einen Bruchteil davon mehrere Rückflugtickets. Selbst viele afrikanische Studenten können sich eine jährliche Heimreise leisten. In der Zeit dazwischen bleiben sie per E-Mail und Chat in engem Kontakt. Und ihr Heimweh bekämpfen sie mit Klängen aus dem Internet.
Zum Beispiel Wasua Dan Wasula, ein Informatikstudent an der Universität Bremen. Er stammt aus Uganda und klickt sich bei der Arbeit gerne zu Radio Simba durch, dem Sender aus seiner Heimatstadt Kampala.
Radio Simba in Uganda is via the internet.
Radio Simba aus Uganda ist online. Ich kann es also hier am Computer hören. Sie mischen Englisch mit meiner Muttersprache und auch noch einigen anderen ugandischen Sprachen. Aber ich komme ja aus Uganda und kann alles verstehen und genießen. Das ist schön, das klingt gut. Wenn ich dann die ugandischen Musiker in meiner Muttersprache singen höre, ist das großartig. Man fühlt sich, als wäre man zu Hause. Leider ist man es nicht wirklich.
Als globales Medium schafft das Internet, gerade für Angehörige kleiner Kulturen, eine ideale Möglichkeit, Kontakt zur eigenen Identität zu halten. Rund 7000 Sprachen werden auf der Erde gesprochen. Für über 2000 gibt es auch eine Schrift. Fast alle finden sich inzwischen im Internet. Während das Netz Ende der 90er Jahre noch zu 80% englischsprachig war, ist der englische Anteil inzwischen unter 50% gesunken.
Der Anteil kleiner und kleinster Sprachen steigt beständig. Zum Beispiel Setswana aus dem südlichen Afrika. Der Journalist Tapelo Ndlovu schreibt in dieser Sprache.
The world is moving indigenous.
In der Welt wird das Einheimische immer wichtiger, also sollten wir nicht zurückbleiben. Setswana ist eine Sprache, die von 90% aller Menschen in meinem Land gesprochen wird. Also dachten wir, es ist besser, die Leute damit anzusprechen. Es gibt ein Angebot im Internet, das heißt dumela.com. Dumela bedeutet Hallo. Die Seite ist sehr beliebt bei den Botswana. Sie chatten dort in Setswana. Weil die Regierung eine große Zahl von Studenten ins Ausland schickt, wird unser Angebot auch dort genutzt.
So bleibt die Heimat auch in der Fremde nah. Die beiden Welten rücken immer dichter zusammen. Und mancher Student vermeidet nach dem Diplom, sich zwischen Deutschland und seinem Herkunftsland zu entscheiden. Der Historiker Klaus Bade hält die Pendelmigration bereits für den Regelfall der menschlichen Wanderungsbewegungen.
Heute gehen viele Menschen mit offenem Zeithorizont die Gruppe derjenigen, die als echte Auswanderer gehen und Rückwanderung ausschließen, ist relativ gering. Auswanderung heißt Verlassen des Ausgangsraumes ohne die definitive Absicht, jemals wieder auf Dauer dorthin zurückzukehren. Ausschluss von Rückwanderung im Auswanderungsmotiv. Also das ist in der Regel heutzutage jedenfalls eine Minderheit.
Bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass dieses Phänomen so neu gar nicht ist und wir es auch aus unserer eigenen Geschichte kennen könnten.
Die Deutschen haben mit Emigration, mit Auswanderung wie mit Remigration, mit Rückwanderung ziemlich viel Erfahrungen. Sie wissen es nur nicht. Es sind im 19. Jahrhundert ungefähr 5 Millionen Deutsche allein in die Vereinigten Staaten gegangen. In der dritten und größten Auswanderungswelle des 19. Jahrhunderts von 1880 bis 1893 allein 1,8 Millionen. Jährlich immer mehr als 100.000, nicht selten sogar mehr als 200.000 Menschen haben sich eingeschifft. Aber, was weniger bekannt ist und was den Amerikanern eine unerfreuliche Überraschung war, etwa ein Drittel von diesen Menschen ist im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert zurückgewandert aus den Vereinigten Staaten nach Deutschland. Manche sind sogar mehrfach im Leben ausgewandert. Die Statistik ist da etwas unklar. Wir haben in Deutschland nie eine Rückwanderungsstatistik gehabt. Wir haben in Deutschland auch niemals eine Auswanderungsstatistik gehabt. Wir haben immer nur eine Statistik der Fortzüge über die Landesgrenzen gehabt. Hier gibt es also viel Dunkelziffern.
Und selbst die beste Statistik könnte nicht erfassen, was die Betroffenen selber gar nicht wissen. Oft entscheidet sich nämlich erst nach der Auswanderung, ob jemand auf Dauer oder nur für kurze Zeit in der Fremde bleibt.
In der Geschichte hat sich gezeigt, dass Wanderungsabsicht, also die Motive, und Wanderungsergebnis sehr häufig sehr weit auseinanderfallen. Der eine sagt, ich gehe weg, ich habe die Schnauze voll, ich haue auf den Putz und sage Wiedersehen, tschüss Deutschland, komme nie wieder. Ein Jahr später ist er wieder da und sagt, naja, also es hat mir eigentlich nicht so gut gefallen, ich bin ganz gerne mal wieder zurückgekommen, wer ist schon gerne ein gescheiterter Auswanderer? Der andere sagt, was heißt Auswanderung? Ich gehe jetzt mal ins Ausland, ich lasse meine Postadresse hier und die Briefe werden mir nachgeschickt, da habe ich einen netten Nachbarn, wollen mal gucken, wie das da ist, ich habe keine Ahnung, was so wird. Und siehe da, nach 20 Jahren sagt er immer noch, ach, mir gefällt es eigentlich ganz gut. Was heißt Amerikaner werden? Ich will mal sehen, wie das geht. Und irgendwann stellt sich heraus, dass sich wegen der Devisenparitäten ein paar Schwierigkeiten ergeben haben, dass er mit dem nämlich, was der amerikanische Arbeitgeber ihm dann an Rente zahlt, in Europa gar nicht mehr leben kann. Und so entsteht plötzlich ein Auswanderer sogar wider Willen.
Die schnelle Florence mit der coolen Rastermütze stammt aus Ghana.
So, I do it like this. I'm finished. Then I'm going to the other office.
Auch sie ist nicht gekommen, um den Rest ihres Lebens in Deutschland zu verbringen. Doch mit ihren Putzjobs verdient sie hier wesentlich mehr Geld, als sie es in der Heimat als Lehrerin könnte. Sie lebt sparsam, spart für die Rückkehr und unterstützt gleichzeitig auch noch ihre Mutter in Afrika.
170 Milliarden Dollar haben Migranten im Jahr 2005 aus Industrie- und Entwicklungsländern überwiesen. Das Dreifache dessen, was weltweit für Entwicklungshilfe ausgegeben wird.
Auch Teresa ist wegen des Geldes nach Deutschland gekommen. Die examinierte Krankenschwester aus Polen betreut in Aachen einen alten Mann, der nach einem Schlaganfall fast vollständig gelähmt ist.
Ich kann arbeiten wie Krankenschwester in Polen, aber die Bezahlung ist so, so schlecht in Polen. Ich verdiene zu wenig Geld in Polen, wenn ich arbeite wie Krankenschwester. Ich habe verdient 300 Euro pro Monat. 1000 Euro ich kriege hier. Wir sind für die Leute 24 Stunden pro Tag. Ne? Die Leute sind zufrieden, dankbar. Und wenn die Menschen kommen in Heim, das ist viel, viel schlimmer. Das ist eine Krankenschwester oder Pflegerin für 20 Leute. Ne? Wir sind nur für eine Person, nicht für 20 Personen. Dann wir können viel besser, viel mehr machen für diese Leute. Ne?
Eingereist ist Teresa mit einem Touristenvisum. Eine Arbeitserlaubnis hat sie nicht. Von 8 Uhr morgens bis 6 Uhr abends steht sie dem gelähmten Mann zur Seite. Ein Pflegedienst würde für die gleiche Leistung mehrere tausend Euro im Monat verlangen. Wäre Teresa nicht da, bliebe nur noch das Heim. So allerdings machen sich alle Beteiligten, die polnische Krankenschwester ebenso wie der pflegebedürftige Mann und seine 80-jährige Ehefrau, mit dem Arbeitsverhältnis strafbar.
Illegaler Aufenthalt, Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe.
Steuerhinterziehung, Freiheitsstrafe bis zu 10 Jahren oder Geldstrafe.
Beschäftigung ohne Arbeitserlaubnis, Bußgeld bis 500.000 Euro.
Vorenthaltung von Sozialabgaben, Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren.
Hinterziehung von Lohnsteuer, Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr, in schweren Fällen bis zu 3 Jahren.
Aber Sorge, Angst, wenn kommt Polizei, dann ich muss nach Polen. Die Menschen, deutsche Menschen, dann müssen große Strafe zahlen auch, ne? Da bin ich unlegal hier. Das ist schwer, viel Nerven, viel Stress auch, ne?
Sans papier heißen sie in Frankreich, sin papeles in Spanien, undocumented migrants in Großbritannien. Jede europäische Sprache hat inzwischen ihren Begriff für die Einwanderer, die ohne Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis für wenig Geld hart arbeiten. Schließlich gibt es sie auch überall, und zwar in großer Zahl. Über 1 Million sollen es allein in Deutschland sein. Als Spanien 2005 für illegale Einwanderer die Möglichkeit anbot, sich für einen legalen Aufenthaltsstatus zu registrieren, stellten 700.000 Sin Papeles einen Antrag. In Italien waren es im Jahr darauf 500.000. Dazu kommt mindestens noch einmal die gleiche Zahl von Familienangehörigen. In den USA wird die Zahl illegaler Zuwanderer auf über 10 Millionen geschätzt. Zusammen tragen sie einen erheblichen Teil zum Bruttosozialprodukt bei. Doch sobald ihnen die Jobsuche zu schwer gemacht wird, ziehen sie weiter. Und zwar selbst dann, wenn sie in der Zwischenzeit einen legalen Aufenthaltsstatus erwerben konnten.
Der Migrationsreflex auf Störungen im Alltag ist sozusagen da und sie überlegen, muss ich eigentlich hierbleiben, wenn es hier nicht richtig funktioniert? Und dann stellen wir fest, dass ein Teil von Menschen zurück nach Polen geht, wo man mit angespartem Kapital, mit erworbener Zusatzqualifikation gut vorankommen kann. Wir merken aber auch, dass es Überseeauswanderungen oder Überseeweiterwanderungen scheinbar zu geben beginnt. Einerseits nach Peru, wo tatsächlich Auswanderungsagenten wie im frühen 19. Jahrhundert in Deutschland unterwegs sind, Vorträge halten, Land anbieten und dergleichen mehr. Auf der anderen Seite nach Kanada, wo sich etwas Ähnliches abspielt. Und wenn das zunimmt, dann haben wir unter Umständen ein Problem, dass nämlich gerade vor dem Hintergrund des demografischen Wandels Bevölkerung im besten Erwerbsalter abwandert und die Rentner aus Gründen der Erhaltung des Rentenanspruchs in der Bundesrepublik Deutschland bleiben.
Als Historiker sieht Klaus Bade allerdings in solcher Zu-, Rück- oder Weiterwanderung keinen Anlass, Alarm zu schlagen. Denn im geschichtlichen Vergleich ist die Bevölkerung heutzutage trotzdem recht sesshaft.
Frühere Epochen waren zum Teil viel, viel mobiler als unsere angeblich so hochmobile Gegenwart. Unsere Gegenwart ist nur deswegen räumlich mobiler, weil wir schneller sind, weil wir billiger größere Distanzen überbrücken können und weil wir größere Distanzen elektronisch auch überbrücken können, sodass wir ständig miteinander in Kontakt sind. Aber wenn es darum geht, was mit den seinerzeit verfügbaren Mitteln an räumlicher Distanz überwunden wurde, dann müssen wir auch im Blick auf die Frage, wer ging überhaupt und wer war sesshaft, sagen, das Mittelalter war bei weitem mobiler als etwa das 21. Jahrhundert, weil die Gruppe derjenigen, die sesshaft war, eine sehr privilegierte Gruppe gewesen ist, während diejenigen, die sich alltäglich darum kümmern mussten, die Mittel zum schieren Überleben zusammenzubringen, eine sehr viel größere Zahl war. Im Mittelalter musste selbst der Pfarrer wandern, bis er den Spröngel gefunden hatte, der ihn unterhalten konnte.
Wer es sich leisten konnte, blieb zu Hause. Das ist heute anders. Das Pendeln zwischen den Welten kann auch Teil der Karriereplanung sein. Wer keinen längeren Auslandsaufenthalt vorzuweisen hat, bekommt in vielen besonders attraktiven Berufen keine Chance mehr. Und so treffen Austauschjugendliche, leitende Mitarbeiter globaler Konzerne, Entwicklungsberater, Erasmus-Studenten und Wissenschaftler in den Terminals internationaler Großflughäfen aufeinander. Einreise, Ausreise, Transit. Darum dreht sich ihr Leben. Je höher sie der Aufstieg geführt hat, desto wählerischer werden sie bei der Auswahl ihrer Aufenthaltsorte. New York, San Francisco, Barcelona oder Kapstadt. Hier trifft sich die Oberschicht der Pendelmigranten.
We have a lot of German students at the University of Cape Town.
Wir haben eine Menge deutscher Studenten hier an der Universität von Kapstadt. Und wir stellen fest, dass wir mehr Anfragen von Leuten aus anderen Ländern haben, als wir befriedigen können. Das ist mir oft peinlich. Ich bin gerade von einer Delegationsreise aus den USA zurückgekommen. Morgen habe ich eine Delegation aus China hier. Es kommen mehr Leute zu uns und fragen nach Partnerschaftsabkommen, als wir überhaupt verkraften können.
Leslie Shackleton leitet das Akademische Auslandsamt an der ältesten Universität Südafrikas. Sie ist Realistin genug, um zu erkennen, dass der Ansturm ausländischer Studierender und Gastwissenschaftler nicht nur mit den akademischen Qualitäten Kapstads zu tun hat.
In Kapstadt zu sein, ist ein großer Vorteil. Das ist eine liebenswerte und auch eine sehr multikulturelle Stadt. Aber ich hoffe doch, dass der erste Grund, hierher zu kommen, darin liegt, dass wir eine sehr gute Universität, vor allem eine gute Forschungsuniversität sind.
Bei den einen ist es die Lust auf das Fremde. Bei den anderen ist es die Sehnsucht nach Vaterland und Muttersprache, die aus Sesshaften Pendler macht. Und bei beiden spielt auch die Attraktion eine Rolle, die die südliche Sonne auf Bewohner nordeuropäischer Schlechtwetterregionen ausübt.
Schafak gehört zur zweiten Generation von Deutsch-Türken. Er ist in Bremen aufgewachsen und hat gerade zusammen mit Verwandten ein kleines Hotel an der Ägäisküste eröffnet. Jetzt teilt er sein Leben zwischen der Familie in Deutschland und der Arbeit in der Türkei. Und hat sich dabei auch selber neu kennengelernt.
Seit 2 Jahren pendel ich da hin und her. Also es ist nicht so rosig, wie das erzählt wird immer in anderen Ländern oder auch in der Türkei, da wo ich ursprünglich herkomme. Es ist nicht einfacher als hier, teilweise sogar noch komplizierter und noch schwieriger für uns, die hier in Deutschland groß geworden sind. Wir sind es hier zum Beispiel gewohnt, ne, wenn irgendein Handwerker oder irgendjemand kommt, der irgendwelche Arbeiten ausführt. Er achtet auf alles. Er macht seine Arbeit mit allem, was dazugehört. Wenn er irgendwas dreckig gemacht hat, macht er auch den Dreck sauber. Aber in Türkei ist das nicht so. Ne? Wenn du einen Elektriker rufst, kommt der Elektriker, macht seine Arbeiten, haut alles kaputt, macht alles flach und dann sagt er Tschüss. Ne? Dann sagst du, was ist das denn? Ne? Ja, ich bin doch Elektriker, ich kein Putzer, ich putze das doch nicht. Ja, du hast den Dreck aber gemacht, du musst das sauber machen. Nein, da musst du andere holen. Ne? So geht das nicht. Ja, so ist das. Ne? Jeder hat bestimmte Sachen, die er macht. Also es ist alles so komisch für uns, die in Deutschland groß geworden sind.
Ähnliche Erfahrungen machen die meisten Pendler. Auch Lujanda Mpachlua kennt sie. Dabei war er unter völlig anderen Umständen nach Deutschland gekommen und hatte sich von Anfang an nur auf Zeit hier eingerichtet. Als Aktivist der südafrikanischen Befreiungsbewegung und ehemaliger Häftling der Gefangeneninsel Robben Island hatte er im Apartheidstaat keine Chance auf einen Studienplatz. Auf Vermittlung von Amnesty International konnte er Mitte der 80er Jahre nach Berlin ausreisen und begann ein Architekturstudium.
Ich wusste, ich werde zurück nach Südafrika. Ich habe nie überhaupt die Idee gehabt, dass ich hier als Architekt arbeiten würde. So, für mich war es klar. Es war auch klar, weil Südafrika meine Heimat ist. Also, da habe ich nicht anders gesehen.
Gerade politische Flüchtlinge führen häufig ein Leben auf Abruf. Nach der Islamischen Revolution machten sich iranische Flüchtlinge im Exil mit dem Victory-Zeichen gegenseitig Mut. Die zwei gespreizten Finger bedeuteten nicht nur Sieg, sondern auch, in 2 Jahren sind wir zurück. Jetzt sind fast 30 Jahre vergangen und viele leben noch immer im Exil.
Luyanda Mpahlua hatte mehr Glück, politisch wie privat. Das Ende der Apartheid ermöglichte ihm die Rückkehr nach Südafrika und seine deutsche Frau kam mit.
Ich bin immer noch ein halber Deutscher, weil ich glaube, 14 Jahre in einem Land prägt einen schon sehr, gerade wenn du dann auch in diesem Land studierst, wo du Einflüsse und eine Anschauung entwickelst, die dich in einer Art und Weise beeinflusst. Nicht nur die Architektur in einer bestimmten Sicht zu sehen, sondern überhaupt deine Anschauung wird beeinflusst von deinen Mitstudenten, von dem, was du an der Uni mitbekommst. Ich war Teil der deutschen Gesellschaft und die Kultur, denke ich, verstehe ich. Und ich kann hier noch 10 Jahre leben, ohne Probleme. Aber zurück nach Südafrika zu gehen, war leicht, weil ich wusste, meine Heimat ist Südafrika und ich werde da durch die Möglichkeiten, die sich jetzt anbieten, einen Platz finden und eine Nische finden, wo ich mich irgendwie bewegen kann.
Die Nische war sogar ziemlich groß. Das von ihm mitgegründete Architektenbüro in Kapstadt bekam den Auftrag für den Bau der neuen südafrikanischen Botschaft im Berliner Tiergarten. Für Mpahlua bedeutet das mehrere Jahre permanentes Pendeln zwischen den beiden Heimaten.
Besonders verbreitet ist die Pendelmigration in England und Frankreich. Und nirgendwo sichtbarer als auf dem afrikanischen Markt an der Pariser Metrostation Barbès-Réchouart. Hunderttausende verbringen ihr Leben im ständigen Hin und Her zwischen den ehemaligen französischen Kolonien in Afrika und der afrikanischen Kolonie in Frankreich.
Jacky Ido ist einer von ihnen. Schon als Kind hat er mal bei den Großeltern in Burkina Faso und mal bei den Eltern in der Pariser Banlieue gelebt.
Ich bin zutiefst afrikanisch, aber eben nicht nur das. Ich habe auch in Europa meinen Platz gefunden. Und für mich entsteht daraus eine Synergie, ein Hybrid-Dasein. Das könnte eine Identitätskrise auslösen, tut es aber nicht. Ich empfinde den ganzen Reichtum dieser Mischung.
Mon identité s'est forgée le cul posé entre deux sièges éjectables qui m'ont propulsé loin là-haut.
Zwischen 2 Schleudersitzen habe er seine Identität gefunden, sagt Ido in diesem Gedicht.
Et pendant ce temps-là, l'Afrique sème ses terres, mais la récolte se perd sous la menace du Colt. Sommes-nous assistés au point qu'on nous subventionne notre propre révolte?
Als Poet und als Schauspieler, zum Beispiel als exotisch-kriegerischer Ehemann in dem deutschen Kinofilm Die Weiße Maasai, schöpft Ido aus dem Reichtum seiner doppelten Herkunft und empfindet dabei auch noch eine besondere Nähe zur afroamerikanischen Kultur.
Introducing John Chocolate Fire. My mad flow's boiling on track like hot water. My street car goes by the name of Desire. Sire, straight up your head like an infrared beam. I squeeze 19 in terror, murder schemes. Pop like a fiend on this rap scene. They said I missed a date with hip hop. That's why I had to switch up.
Faire la navette, den Shuttle machen. So nennen die Franco-Afrikaner ihr Leben zwischen den Welten. Für viele ist es aus der Not geboren. Jacky Ido hat es geschafft, seinen Nutzen daraus zu ziehen. Jetzt kann er sich nichts Schöneres mehr vorstellen.
Ich habe ja einige Raps geschrieben, die davon handeln, vom Aufbrechen, vom Erfahren des Horizonts. In einem heißt es, ich bin ein Voyageur sédentaire, ein Sesshafter auf Reisen. Das ist ein Paradox, das mich auszeichnet. Ich liebe es, genauso wegzugehen, wie wiederzukommen. Und immer wieder, hin und her.
Auch Shafaks Leben besteht aus einem permanenten Hin und Her. Doch der Deutsch-Türke mit dem kleinen Hotel in der Nähe von Izmir sieht sein Leben weit weniger optimistisch als der polyglotte Franco-Afrikaner. Für Shafak war das Ergebnis der Pendelmigration keine doppelte Heimat, sondern die Erkenntnis, dass er eigentlich überhaupt keine hat.
Ich bin Ausländer überall. Jetzt weiß ich es. Ich bin Ausländer überall. Wir haben das Pech gehabt, dass wir hier nicht richtig angenommen wurden. Deswegen haben wir uns hier immer fremd gefühlt. Wir konnten uns nie richtig integrieren in das deutsche Leben. Und wir merken das, wenn wir in die Türkei fahren, dass wir auch keine Türken mehr sind. Ne? Ja, es ist schrecklich, aber es ist so. Man fühlt sich nirgendwo mehr richtig heimisch.
Die schlimmste Ernüchterung hat er inzwischen überwunden, durch eine Art Selbstüberlistung. Seine Heimat sucht er nicht mehr in Deutschland oder der Türkei, sondern in sich selbst.
Ich lerne jetzt immer, ne? Ich bin überall dort heimisch, wo ich gerade mal bin. Und das versuche ich im Leben umzusetzen. Wenn ich hier bin, versuche ich mich nicht mehr fremd zu fühlen. Und das klappt jetzt auch seit einem Jahr. Ich fühle mich, egal wo ich bin, besser als vor ein paar Jahren, was dieses Fremdengefühl angeht.
Zurück auf den Bremer Weser-Flohmarkt. Auch der Dufthändler Ismael gehört nicht zu den Gewinnern der Pendelmigration. Er freut sich zwar auf das Wiedersehen mit Freunden und Familie in Afrika, würde eigentlich aber trotzdem auch im Winter lieber in Deutschland arbeiten und Geld verdienen. Doch das klappt nicht. Vom Verkauf seiner Ware kann er hier nur im Sommer leben. Jeden Spätherbst packt er seinen Flohmarktstand zusammen und schlüpft für die nächsten Monate bei Verwandten in Ghana unter.
Wenn es schlechtes Wetter gibt, wenn also kalt ist, dann kann ich die Öl hier nicht aufstellen, weil die werden kalt. Ein halben Flohmarkt gibt hier in Bremen gar nichts mehr. Lass sie mir also im Keller oder irgendwo lagern bis nächsten Sommer. Wenn Frühjahr wieder da ist, dann tritt hier wieder auf.